Baby, mach sie an die Bluetooth-Box. Fest und flauschig, geh gleich wieder los. Baby, mach sie an die Bluetooth-Box. Jan und Olli sitzen vor dem Mikro.
Es ist so viel geschehen, es ist so viel passiert. Du hast so viele unbenutzte Apps deinstalliert. Du hast so schwer malocht, du hast so hart gerackert. Du hast gelocht, du hast geheftet und du hast getackert. Fahr mal runter endlich und schalt die Sorgen aus. Hier kommt die Wellness-Show durch die Boxen in dein Haus. Ja, jetzt ist Füße hoch, mach fest und flauschig an. Jetzt heißt es Zeit für mich und Zeit für dich, Olli und Jan.
Baby, mach sie an die Bluetooth-Box.
Diggi, bist du da?
Jo, Diggi, ich bin da. Bist du auch Diggi, Digga?
Ich bin Diggi, Diggi, Dixon, Alter. Wir sind wieder am Start hier, die coolen norddeutschen Kulttypen. Hallo Jan.
Komm jetzt mal runter. Heute ist der 6. Dezember, heute ist Nikolaustag. Und wenn ihr das hört, dann ist die Bewerbungsfrist für die Karten zum großen Fest und Flauschig Weihnachtszirkus in einem Land vor Fest und Flauschig Weihnachten im Sauriersaal bereits abgelaufen.
Ja,
bis gestern, 23.59 Uhr, konntet ihr euch bewerben um Tickets. Und ich glaube, heute im Laufe des Tages werden die GewinnerInnen benachrichtigt. Vielleicht auch morgen, das weiß ich noch, ich lese mich sehr weit aus dem Fenster. Aber ihr könnt euch nicht mehr bewerben. Ab sofort bitte nur noch, jetzt wird nur noch Kohle gesammelt, ab sofort. Grüß dich erstmal, Olli. Hallo.
Grüß dich mal ganz lieb. Ja, es sind sogar schon die ersten Spenden eingegangen. Kann man ganz kurz gleich mal direkt am Anfang sagen. Wir beginnen jetzt mit der großen Charity-Aktion. Wir beginnen jetzt mit auch dem Endspurt des Jahres, Jan. Am 16.12., unsere letzte Veranstaltung. Dann heißt es wirklich für mich Füße hochlegen. Ja. Es war ein ereignisreiches Jahr. Und auch du bist gezeichnet, sage ich mal, von den letzten Monaten.
Ja, obwohl man sieht es mir nicht so an, weil ich hier so einen schönen Rollkragenpullover trage. Ich wirke nicht so wie jemand, der gestresst ist, aber es ist für mich immer die schönste Jahresabschlussveranstaltung, unser Weihnachtszirkus. Und ich habe mich letztes Mal total geirrt. Ich habe nämlich gesagt, dass wir im letzten Jahr 1,3 Millionen Euro Spenden gesammelt haben. Das stimmt nicht. Ich habe die falsche Website aufgerufen. Wir waren nämlich nicht die Website fest und festlich hießen wir letztes Jahr. Dieses Jahr sind wir wieder bei festundflauschig.betterplace.org und letztes Jahr haben wir tatsächlich die sagenhafte Summe von 1.589.244,33 € eingesammelt. Was heißt wir? Es waren insgesamt 27.015 SpenderInnen, zum Teil anonym, zum Teil nicht anonym, zum Teil angekündigt und nie geliefert. Auch da muss man mal dazu sagen, waren einige Spenden, die so ein bisschen, naja, aber eine unglaubliche Summe. Wir wollen keinen Druck diesmal drauflegen, aber wäre schon schön, wenn wir das toppen könnten dieses Jahr.
Ach, wir wollen mal sehen. Auf alle Fälle habe ich ganz viele Nachrichten bekommen von Leuten, die sehr zufrieden sind mit unseren Spendenzielen. Leute, die, das ist dann auch immer echt hart. Ich kriege dann natürlich auch von Leuten, die mehrere Geschichten aus dem Kinderhospiz erzählen und ähnliche Nachrichten und bedanken sich dann dafür, weil es wirklich ein Unding ist, dass man für solche Sachen auch wirklich eigentlich durch Spendenfinanzierung irgendwie lebt und dadurch sowas irgendwie läuft. Und es ist sehr, sehr lieb von euch allen, dass ich diese ganzen Nachrichten bekommen habe. Ich komme momentan nicht hinterher. Bei mir ist wirklich, Entschuldigung, muss ich mal sagen,
Husti.
Ende des Jahres eine Menge los. Morgen bin ich bei Klaas in der Sendung. Bei
nicht im Ernst.
Doch, ich habe gesehen, Iris Berben kommt auch noch und Nilam Farouk ist auch da. Das ist ein richtiges All-Star-Treffen, kenne ich beide natürlich. Die beiden Grand Dames der deutschen Filmindustrie, beide zusammenzutreffen morgen und Klaas auch noch. Und da musste ich mich heute noch drauf vorbereiten, beziehungsweise mit meiner Band spielen. Dann habe ich so anderen Kram. Du dagegen, ne, machst eigentlich nur deine Sendung, hast so ein geregeltes Leben. Bei mir, Jan, ist mir aufgefallen, sind das so Intervalle. Es gibt Momente, da bin ich so überfordert, das ist ganz, ganz viel und Phasen und irgendwie beneide ich dich manchmal um diesen
Ich muss sagen, ich beneide dich, dass du so intervallmäßig in Phasen und Projekten arbeiten kannst, weil du zwischen den Projekten, zwar ist es anstrengend, wenn es da mal losgeht, aber weil du zwischen den Projekten richtig abschalten kannst oder zumindest nichts zu tun hast. Und ich bin wirklich, ich glaube, 34 Sendungen im Jahr oder sowas. Das heißt, ich bin eh immer so im Modus und dann kommen die Projekte oft noch on top obendrauf. Also die Tour jetzt zum Beispiel, 2025, da muss man alle Anstrengungen zusammenkratzen, mit allen Leuten irgendwie nochmal zusammen sich setzen, damit man das hinbekommt überhaupt noch, jenseits was der normalen Arbeit zu machen. Und ich sag tatsächlich auch immer, ich gehe zur Arbeit, ich habe einen richtigen Bürojob. Ich bin richtig von morgens um 8 bis abends um 8 im Büro immer.
Bist du wirklich? Du hast einen Bürojob. Das finde ich wiederum ganz beneidenswert, weil man da genau weiß, was man hat und was man braucht und so weiter.
Aber wieso ist das zum Beispiel immer so, wenn du einen Bürojob hast, da gibt es meistens so Essenssachen drumherum, aber es ist in jedem Job, in dem ich bislang gearbeitet habe, auch medienmäßig oder nicht, nach 3 Wochen kann man die ganzen Restaurants nicht mehr sehen, man kann auch die ganzen Sachen nicht mehr sehen, die man sich selber mitmacht, hat keinen Bock mehr zu kochen. Wieso ist das so, dass man immer so super unzufrieden ist und so schnell satt ist von dem Essen, was man da mittags bekommt? Es ist irgendwie immer
Fuck, ich glaube, das sind aber auch alte Ansprüche, denen wir nicht mehr gerecht, also beziehungsweise die sich verändert haben. Inzwischen gibt es doch diese ganzen Shanghai, Saigon Street Food hier und dann hat da nochmal, dann macht er einen Pulpok-Laden, dann stellt sich da so ein LKW davor, da wird illegal ein bisschen Fleischhälften verkloppt oder sonst was. Es gibt doch alle Möglichkeiten, vor allem in Köln, wo wirklich, sag ich mal, Wild West herrscht, ja. Da gibt es doch... Nee, ich glaube, also, wir beide sind schon so lange raus aus. Du bist, sag mal, bist du genervt von der Kantine bei euch?
Also wir haben tolle Restaurants drum, die sind für sich auch alle super, aber wenn man da dann jeden Tag isst oder die Gerichte alle schon kennt, wenn man die Küche so kennt, und mein Favorite ist ab und zu, ist zur Zeit, nicht ab und zu, ist zur Zeit, sich einfach selber Sachen mitzubringen. Also das ist das, was ich noch am wenigsten, wo ich am wenigsten abgefuckt von bin. Also alle Restaurants lecker und so, aber wir haben zum Beispiel jahrelang immer bei einem italienischen Restaurant bestellt, die haben leckere Pizza geliefert. Die beste Pizza, die man in Ehrenfeld bekommen kann. Und die ist uns irgendwann auch zu den Ohren rausgequollen. Da haben wir mal versucht, irgendwie asiatische Nudeln zu organisieren. Und dann am Ende landest du entweder bei selbstgekochten Sachen, bei Schnittchen, die man sich zu Hause schmiert, oder man geht dann in so eine Kantine, wo man weiß, es gibt Standard-Kantinenessen, was einen aber nicht so richtig enttäuschen kann, weil man von vornherein die Erwartung so ein bisschen dämpft. Das ist auch eine ganz gute Strategie. Aber es ist irgendwie, ich bin nicht sonderlich anspruchsvoll. Man ist irgendwann Sachen über einfach.
Ja, ich verstehe genau, was du meinst. Aber ist es nicht im Leben immer so? Man ist sich ja von allen Sachen über. Außer von einer Sache, Jan, da kann ich 1000 Stunden reden, die ist mir nie über. Und das ist Heavy Metal. Das ist eine Sache,
wollen wir das jetzt schon anfangen? Weil ich weiß, wir haben uns verabredet, dass wir heute die großen 5 Metal-Gitarristen machen. Aber ich habe noch zwei Sachen.
Ja, da freue ich mich doch schon die ganze Woche drauf.
Ich weiß, ich habe mich auch so gut vorbereitet. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ich muss nur eine Sache noch sagen, eine ganz wichtige Sache.
Wir können über alles Mögliche reden. Ich wollte nur schon mal darauf hinweisen, dass wir heute die großen 5 Metal-Gitarristen
machen. Es wird mega nerdig, es wird mega cool und die Hälfte von euch steigt innerlich aus und ist dann eher so auf meiner Seite. Ich mache parallel währenddessen ganz andere Sachen. Ich plane die Tour durch. Ich plane nochmal, wer jetzt mit wem im Bus fährt. Wir haben 2 Tourbusse. Werden die Bläser und die Streicher jetzt zusammengesetzt, weil sie sind verfeindet wie Hunde und Katzen. Bei uns im Orchester die Bläser und die Streicher, das geht nicht gut zusammen. Die müssen getrennt voneinander
sein. Du fährst ja sowieso keinen von den beiden Tourbussen mit. Aber tu dir doch mal den Gefallen und schlaf mal eine Nacht in so einer Koje. Warum machst du das nicht? Einmal wenigstens.
Ja, aber in wessen Koje soll ich denn schlafen? Da muss ja einer die Koje für freiräumen und da habe ich allein schon...
Aber sind da alle 18 oder 16 Betten belegt? Heidewitzka,
also Alter. Das Orchester ist mit 15 Leuten besetzt. Manchmal noch Subs dazu, dann haben wir noch Special Guests, die oft auch mitfahren. Dann hast du natürlich noch die Crew. Also ich glaube, wir haben... Wie viele Betten sind in einem so ein Ding? 10?
16 bis 18 Betten ungefähr.
Ja, ich glaube, es ist...
gibt sogar welche mit 20, aber dann ist auch schon wirklich richtig, Alter, Daddeldu. Ganz ehrlich, das ist schon hardcore. Aber
ich meine, wir hatten letztes Mal 2 Zehnerbusse, weil wir waren mit 2
Zehnerbusse sind aber keine Doppeldecker. Das ist dann denn nur so ein Raum, ein langer. Oder hast du noch mit Treppe nach oben?
Es war mit Schlafkohlen? Ich lehne mich aus dem Fenster. Ich weiß es nicht so ganz genau, weil ich habe es vermieden. Eine Nacht hätte ich schon Bock drauf. Oder so ein eigenes Wohnmobil, wo ich dann selber drin schlafe oder sowas. So ein ausgebauter Bulli von einer Instagrammerin, weißt du, wo alles selbst gemacht wurde,
ja, genau.
Wo sich über den Ausbau des Bullis dann getrennt haben, das Instagram-Pärchen.
Und sie aber jetzt eine Weltreise macht und ihre ganzen Fans mitnimmt auf diesen geilen Trip.
Genau. Ich habe mir wie so ein richtiger Boomer angefangen, die leckeren Veggie-Sachen aufzuschreiben, weil ich gehe mal durchs Veggie-Regal und probiere jetzt Fleischalternativen durch und weil die ganzen Firmen mich verwirren, weil die alle mit Green Garden, Green Force, Green Thumb, weil die alle irgendwie so gleich heißen, weiß ich immer nicht, was ich schon gegessen habe und wie mir das schmeckt. Und deswegen habe ich angefangen, meine Veggie-Sachen, die ich gerne mag, in eine eigene Notiz reinzuschreiben. Wie findest du das, mein Lieber?
Finde ich ganz gut. Mache ich aber auch. Ich habe auch so eine Liste mit Produkten, die ich nochmal ausprobieren will oder die ich interessant finde oder ähnlichen.
Kannst du mir einen Tipp geben, welchen Fleischersatz würdest du bevorzugen? Komm, ruhig mal, sag mal die Marke. Sag mal ruhig.
Ich benutze immer, ja, das ist so ein rundes Zeichen, wie heißt denn das nochmal?
Green Force, Green Garden?
Nee, Green Garden, ja, Green Garden.
Green Garden
benutze ich gerne, aber dann benutze ich auch ganz, also der Hackersatz auch gerne den von Rügenwalder Mühle.
Ja, komischerweise, ich hatte jetzt ein Grillfest und da habe ich tatsächlich Rügenwalder Rostbratwürstchen gegessen, vegan, die schmecken ganz gut und habe ich nicht aufgeschrieben, ich habe Döner, Gyros. Und Green Force.
Ja, habe ich auch alles probiert. Da finde ich vieles sehr boring. Vor allem, was ich nicht...
Döner mit einer richtigen Soße und Gemüse und einem Brot schmeckt richtig lecker. Schmeckt kein Unterschied, ehrlich nicht.
Na, das Geheimnis ist einfach die Soße.
Ja, genau.
Das ist aber auch genau das Gleiche bei mir. Ich habe ja auch nie Bratwurst nur gerne so gegessen, sondern immer mit Senf, ein guter Senf. Und wenn du so eine vegane Bratwurst mit einem richtig geilen, süßen Senf kombinierst, also, dann schmeckst du vor allem dann diesen Senf raus. Und das macht das alles auch so geil.
Ja, bei den veganen Bratwürstchen finde ich immer so ein bisschen blöd. Die sind mir ein bisschen zu lau gewürzt. Also da fehlt mir noch so ein bisschen auch. Salz und ein bisschen Pfeffer und ein bisschen Kümmel oder so. Da sind die noch sehr zurückhaltend und sehr konservativ. Aber so Thüringer Art vegane Bratwurst, da würde ich, das würde ich, fände ich mal ganz gut. Und was ich letztens ausprobiert habe, Green Force Köttbullar. Und die waren wirklich eins zu eins schmeckend wie bei Ikea. Die habe ich auch extra so einen halben Tag liegen lassen.
Ich kenne so ein, aber ich hatte neulich hatte ich so eine fleischlose Patties, 5 Stück, die waren die besten, die ich je gegessen habe. Ich weiß die Marke leider nicht und ich weiß auch nur, dass es sie in einem sehr konspirativen Laden gibt und wenn ich das jetzt sage, wo es die gibt, dann sagen, oh, der feine Herr geht da wieder kaufen, aber im Schlemmerparadies oder im Frische Paradies.
Der feine Herr, Alter.
Kennst du das Frische Paradies?
Ja, ich kenne das Frische Paradies. Da wollte ich letztes Mal hingefahren zum Steinpilze kommen, bin ich fast nie hingefahren, weil ich wollte Steinpilze haben, Frische gab es wieder nicht. Es gibt
Gibt es in Köln Frische Paradies auch?
Nee, in Köln nicht. Es gibt vor den Toren Kölns, musste ich so ein bisschen an der Stadt lang fahren. In Hürth gibt es ein Frische Paradies. Und das ist immer der Laden, wo sich wirklich diese Ultra-Boomer treffen. Da siehst du immer diese riesigen Autos auf dem Parkplatz, die irgendwie aus dem Hahnwald und aus Marienburg kommen.
Hier aber kannst du nicht sagen, die Fischabteilung ist ungeschlagen und auch die Gemüseabteilung da.
Leider, Frischpilze sind ein bisschen schwierig. Es gibt halt so Austernpilze und sowas, aber ich wollte unbedingt mal Steinpilze frisch essen, weil ich das noch nie gemacht habe. Und dann bin ich dann rausgegangen, habe mir dann getrocknete Morcheln gekauft, die übrigens auch eine echte Bereicherung sind. Hast du schon mal Morchelsoße gemacht?
Mag ich überhaupt nicht.
Schmeckt so lecker, Alter.
Mmh. Findest du wirklich?
Morcheln sind so lecker.
Ey, ich hatte mal eine Freundin, ne? Und muss ich erzählen. Und die Mutter hatte gerade so eine Phase, wo sie sich, als deutscher afrikanisch kocht, ist das kulturelle Aneignung, weil es schmeckt nie so wie das Originalessen. Deswegen schon mal die Finger davon lassen. Und ich erinnere mich noch genau dran, dass es war das erste Mal, dass ich die Eltern von meiner Freundin kennengelernt habe, war eine kurze Beziehung. Ich habe Schuld gehabt. Aber liebe Grüße, ganz liebe Grüße, falls ihr das hier noch hört. Wir hatten nämlich vor anderthalb Jahren mal Kontakt kurz, weil sie diese Sendung ab und zu hört, glaube ich. Nee, positiven. Aber ich erinnere mich an Folgendes. Wir waren bei ihrer Mutter und habe ihre Eltern kennengelernt und die Mutter hat Polenta mit Morchelsoße gemacht. Alter, und ich schwöre dir, die Morchelsoße hat keiner gemocht am Tisch. Selbst der Vater hat irgendwie still in sich hinein gebrummt. Und dazu gab es noch eine dritte, ganz fiese Sache, die ich auch nicht mag. Morchelsoße, Polenta. Nee, ich weiß nicht, was das dritte war, aber irgendwie erinnere ich mich immer an diese Morchelsoße. Und dann hatte ich noch ein, zwei Mal das Vergnügen mit Morchelsoße. Seitdem ist nicht mein Ding.
Ich mache eine Morchelsoße, da wirst du die Finger nachschlecken. Ganz einfach, pass auf. Zwiebeln klein schneiden, halbe Zwiebel. Ja. Bisschen Knoblauch, schön anschwitzen, dass die schon ein bisschen Farbe bekommen. Dann tust du Morcheln, in diesem Fall getrocknet, habe ich gestern gemacht. Getrocknete Morcheln, schneide ich
in... Und dann alles ins Klo spülen.
Halt's Maul, lass mich mal kurz erzählen. So, dann nimmst du die getrockneten Morcheln und ich schneide die, dann sehen die, wenn man die durchschneidet in Ringe, dann sehen die aus wie so kleine Sternchen. Oder so kleine Gendersternchen.
Okay.
Wirklich, die sehen aus wie kleine Gendersternchen. Und dann mache ich die da rein, die
werden dann angeschwitzt. Ja, da bist du ja sowieso momentan hinterher.
Gendersternchen?
Ja.
Nee, ein kleines Gender. Habe ich schon mal erzählt. Ich habe jahrelang nicht gegendert. Und weißt du, warum ich dann angefangen habe? Weil es die Leute am allermeisten genervt hat. Das ist am allerkrassesten. Und auch Leute, die sonst durch nichts außer Fassung gebracht werden können denn sich.
Aber du bist ja am Provozieren, ist ja dein Ding.
Agent Provocateur.
Was ich eigentlich
sagen wollte, eben gerade. Der große Fest und Flauschig Weihnachtszirkus am 16. Dezember in einem Land vor Fest und Flauschig heißt er, weil wir sind die Podcast-Dinosaurier. Wir sind im Museum für Naturkunde in Berlin im Sauriersaal. Unter einem riesengroßen Brontosaurus oder Brachiosaurus neben einem T-Rex. Also es wird gigantisch. Es gibt ganz wenig Karten. Alle Tickets sind verlost. Also da gibt's nichts mehr. Aber wir sammeln Spenden noch bis zum 8. Januar. Und ihr könnt das auch gerne vorher machen, während des Abends, aber auch im Nachhinein noch. Die Adresse lautet festundflauschig.betterplace.org. Und wir haben ganz tolle Spendenzwecke. Ich sag's jetzt noch einmal, oder willst du auch deinen nochmal sagen?
Ich hatte gerade noch was ganz anderes im Kopf, was ich dringend.
Aber lass uns das kurz abhandeln, weil ich will es einmal gesagt haben. Wir spenden insgesamt.
Für Hate Aid gegen Hass im Netz ist eine Organisation.
Genau, die außerdem für das Kinderhaus Pusteblume von den Johannitern in Burg, in Südbrandenburg.
Du bist süß.
Okay, ja, genau, ich lese einfach mal vor. Und dann haben wir noch für Bildungsarbeit und Erhalt der Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau Dora, das ist die Stiftung Gedenkstätten, und für Demokratie in Köthen. Das ist eine Initiative, die sich für Sozialarbeit einsetzt. organisieren unter anderem auch den CSD. Mein Gott, nicht die ganzen Spenden sollen nicht für den CSD aufgewendet werden. Ansonsten wird die Parade so groß, da wird Dr. Motte wird dann eifersüchtig und zieht nach Köthen. Das wird dann zu groß, aber die machen auch ganz viele andere tolle Projekte, Theaterprojekte. Also das sind unsere vier Spendenzwecke. Genau. Und das ganze Geld wird am Ende genau durch vier geteilt und an diese Spendenzwecke ausgeschüttet. Festundflauschig.com, festundflauschig.betterplace.org ist die Adresse und bis zum 8.1. könnt ihr noch spenden. Wir freuen uns über jede Summe.
Wir freuen uns wirklich über jede Spende. Ich habe lange überlegt, genauso wie du, wir haben uns diesmal sogar vorher abgesprochen, uns liegt diese Veranstaltung sehr am Herzen. Wir werden uns dafür zum Affen machen im Dino-Saal. Jan und ich machen Quiz, wir tanzen, wir machen lustige Sachen, alles was ihr wollt. Ich sag auch wieder Sachen, die ihr irgendwie Jan schreibt, irgendwie mit irgendwelchen Sachen, Essensresten im Mund. Wir machen alles das, um euch zu amüsieren, euch einen schönen Abend zu bereiten und eine Menge Geld einzunehmen. Und jetzt muss ich ganz kurz, bevor ich es vergesse, mich ganz kurz entschuldigen. Ich habe ein bisschen flapsig, als wir über die Echt-Doku geredet haben, darüber geredet, wie schön die fünf Jungs doch jetzt austherapiert sind. Und natürlich hat Florian, ist glaube ich der Gitarrist, leidet unter Depression und sowas ist ein lebenslanger Kai. Und sowas ist natürlich eine lebenslange Krankheit oder kann es auch sein. Und austherapiert habe ich jetzt einfach gesagt, weil die alle so aufgeräumt da saßen. Aber ich wollte damit natürlich nicht irgendwie sagen, dass das nicht irgendwie, also das irgendwie verharmlosen oder ähnliches, weil mich zwei Leute, es sind nur zwei Leute, aber darauf angesprochen haben und ich das einfach so als Ausdruck ganz nett fand. Aber austherapiert war jetzt nicht irgendwie abwertend oder ähnliches gemeint. Ich fand es jedenfalls sehr schön, in dieser Doku zu sehen, wie die sich alle so gefangen haben und wie die so aussehen und wie die so drauf sind.
Ja, Leute, die Abstand zu sich selber haben. Und wer die Echt-Doku durchgeguckt hat, noch einen kleinen Doku-Tipp, der kann direkt nahtlos in der geilen ARD-Mediathek weitermachen und sich die Viva-Doku angucken. Hast du das schon gesehen? Hast du die 30 Jahre Viva-Doku gesehen?
Nee, die habe ich noch nicht gesehen, die gucke ich mir aber auch noch an.
Ist echt interessant, also weil die sich wirklich über die drei Phasen von Viva, also es fängt an mit Nils Bokelberg, der macht Teil 1, dann kommt Markus Kafka und den dritten habe ich noch nicht gesehen mit Colleen Ullmann-Fernandes, die dann die letzte Generation Viva bespricht. Und es ist echt interessant, Blast from the Past, es gibt auch wieder viele Köln-Bilder, also Köln, wirklich eine Medienstadt der 90er Jahre gewesen. Merkt man so ein bisschen, wenn man in der Stadt ist. Vor allem den Zusatz der 90er Jahre. Aber die Hochphase von Köln kann man da sehr schön sehen. Aber
macht es Spaß, das zu gucken?
Ja, macht echt Spaß. Also, weil man sich an viele Sachen erinnert und echt, ich habe echt verdrängt, wie wahnsinnig, wie viel ich das auch geguckt habe. Ich bin ja ein bisschen jünger als du. Du warst wahrscheinlich dann schon aus dem Viva-Alter raus oder fandest es uncool, oder?
Ich fand Viva nicht so richtig cool. MTV habe ich natürlich am Anfang noch mitbekommen, aber nee, Viva, ich hab das auch mit Stefan Raab. Da war ich gerade in so einer Punk-Heavy-Metal-Phase, wo ich dann, ich hab mal Hard and Heavy habe ich geguckt. Und das lief ja gar nicht auf Viva, das lief auf Tele 5. Was rede ich denn da? Gab es eine Metal-Sendung? Ja, die waren aber alle schwach. Ich glaube, das erste Mal bin ich bei Charlotte Roach aufgetreten in ihrer Sendung 2001 oder 2002, war ich musikalischer Gast. Die hat das doch damals moderiert. Ja. Da war ich einmal bei Viva.
Da spielt auch in Teil 2 ist auch Erik Pfeil, der jahrelang die Texte geschrieben hat für Charlotte, hat einen großen Anteil. Und in Teil 1, das habe ich noch nie so richtig bewusst gesehen, sieht man, dass die erste Sendung von Stefan Raabs Vivasion, weißt du, wer zu Gast war damals?
Dieter Bohlen.
Nee, das Rödelheim-Hartrein-Projekt, also Moses P. Und es war schon... Also ich sag mal, dass Moses Stefan später einen auf die Fresse gehauen hat, war schon dabei. So ein bisschen angelegt im ersten Treffen von den beiden. Es war ganz unangenehm auszuhalten, weil er ihn wirklich gedemütigt hat vor laufender Kamera, in der Live-Sendung. Also ganz
schön. Stefan hat ihn gedemütigt.
Ja, Stefan hat ihn sehr gedemütigt, mit dem Hammer auf den Kopf gehauen und irgendwie so doof. Also so richtig, und man merkt richtig, wie Moses sich echt zurückgehalten hat.
Der war gnadenlos am Anfang. Und das Ding war ja, als er die Kopfnuss ihm gegeben hat, oder das Ding, das haben wir alle schon mitbekommen. Das war nicht, ich war jetzt nicht direkt bei dem Schlacht dabei, aber ich war zwei Minuten später da, als dieser Tumult losging, weil ich habe als Ordner 99, war das 99 oder 98, als es passiert ist, im CCH gearbeitet, bei dieser Echo-Verleihung. Und habe dann nämlich als Bühne, und wir wurden da alle hingerufen, weil es so ein bisschen Tumult gab und so. Aber Stefan Raab ist ziemlich schnell abgehauen mit gebrochener Nase oder gebrochenem Nasenbein da. Und die Nummer hat auf alle Fälle im Nachhinein Moses Pelham trotzdem mehr geschadet. Obwohl man wirklich sagen muss, also nie hat jemand es verdient, auf die Fresse zu kriegen. Und Gewalt ist keine Lösung. Aber am Anfang war Stefan Raab auch echt ein erbarmungsloser Wichser. Ne? Also ich kann mich Sachen erinnern, wo Franzi Almsick irgendwie kurz vorm Wettkampf oder irgendwo hinterhergelaufen ist und meinte, hey, du ziehst doch immer so einen gelben Leuchtstreifen im Schwimmbad hinter dir her, oder? Ich glaube, du pullerst da immer rein und so eine Sachen so gesagt hat, wo man heutzutage natürlich auch sagen würde, Alter, unter aller Sau. Aber er war auf alle alle Fälle ein harter Typ damals.
Ja, war eine andere Zeit und auch die ersten Versuche von Kamikaze und von Nils Ruf und so, wenn du dir das anguckst, dann denkst du so, Alter, dass das mal echt stattgefunden hat. Also natürlich
krass. Kennst du diesen anderen Wichser noch von Joko und Klaas, der mit Schulzkowski und so.
Als er da besoffen im Ritz rumgelaufen ist. Was
das für ein war auch ein kranker Wichser, finde ich.
Alter, das war richtig crazy.
Das war Storno.
Also es war echt richtig krass. Guckt euch an, die Viva-Dokumentation, 3 Teile, auch echt empfehlenswert. Heute ist KW 49, wir haben Boomer Cringe und wir haben es versprochen, komm, wir machen es jetzt, oder?
Bam!
Let's do it!
Metal Mittwoch mit Jan und Olli. Hard Rock, Heavy Metal, Speed Metal, Thrash Metal, Power Metal, Black Metal, Doom Metal, Gangster Metal, Metal.
Ja, es ist die große Metal-Ecke hier am Mittwoch. Und wir sind beide riesige Metal-Fans und wir freuen uns, dass die Metal-Community jeden Mittwoch einschaltet in der Hoffnung, dass eine neue Ausgabe von Metal am Mittwoch kommt. Und viele aus der Metal-Community sagen, hey Jan, hey Olli, ihr seid cool drauf, hier ist ein Gruß von mir.
Hey, hier ist Wolf Hoffmann von Accept und ihr hört Metal am Mittwoch mit Olli Schulz und Jan Böhmermann.
Wolf!
Wir sehen uns bei der nächsten Accept-Tour.
Auf jeden
Metal
Fall.
Metal Rules.
Yeah, noch jemand
First
da.
Fast as a Shark, Alter.
Ist noch einer da. Hier ist noch einer, pass auf.
Hallo Leute, hier ist Chris Boltner von Grave Digger. Ja, und ihr hört Metal am Mittwoch mit Olli Schulz und Jan Böhmermann.
Chris.
So, viel Spaß. Stay Metal und Rock on, Leute.
Yes, auf jeden Fall. Machen wir.
Vielen das Dank machen wir. Heute geht es wieder mal um die großen 5. Du musst jetzt aber das Thema nicht auch noch abspielen. Wir haben heute die großen 5 Metal-Gitarristen, oder?
Ja, wir haben die großen 5 Metal-Gitarristen. Wir sind beide super vorbereitet. Wir sind beide riesige Metal-Fans. Wir kennen uns beide richtig groß, gut aus. Und wir haben das unterteilt nicht in Metal-Gitarristen-Duos, sondern es sind wirklich jetzt die, also alleine Gitarre spielen. Es geht um die Einzelkünstler.
Es geht jetzt nicht zum Beispiel um Kiki Downing und Glenn Tipton von Judas Priest.
Das natürlich
ist zum Beispiel
nicht.
Klassisches Gitarrenduo, die man abgöttisch liebt. Und da wüsste ich jetzt auch nicht, wen von beiden ich nehmen würde.
Ja,
genauso oder, ist es schwierig mit Kai Hansen und Michael Weikert. Wüsste ich auch nicht. Also ein beides.
Ja, oder Hank Schiemann und Michael Danner von Merciful Fate oder James Hetfield, natürlich Kirk Hammett von Metallica. Das sind halt so Duos, die wollen wir jetzt nicht behandeln. Dave Murray, Adrian Smith von Iron Maiden und so, ne?
Das sind die ganz, ganz großen. Und wir machen trotzdem jetzt einfach mal unsere großen 5 Metal-Gitarristen. Jan, willst du heute mal anfangen mit deinem Platz 5?
Auf Platz der großen 5 Metal-Gitarristen. Auf Platz 5 ist bei mir, na klar, Randy Rhoads.
Ozzy Osbourne. Der wäre bei mir früher noch gewesen.
Quiet,
der hab ich auch
Quiet Riot. Schneller, technisch versierter Gitarrist. Leider schon mit 25 gestorben beim Flugzeugabsturz. Aber ein wahnsinnig innovativer Stilmix. Klassische Gitarre und Metal gemischt. So Gitarristen wie Kirk Hammett oder Tom Morello oder John Petrucci. Sagen, ist meine größte Inspiration. Also deswegen bei mir auf Platz 5. Man merkt immer daran, wenn ich die Namen versuche auszusprechen.
Sag den Namen nochmal. Wie heißt er?
Randy Rhoads.
Randy Rhoads, genau.
Ja, schreibt Randy sich Rhoads. Randy und dann R-H-O-A-D-S. Bei Ozzy Osbourne mitgespielt, Quiet Riot. Ist
ja, vor allem bei Ozzy Osbourne. Bei Ozzy Osbourne hat er die ersten beiden Platten gemacht, die Diary of a Madman und Blizzard of Oz.
Diarrhea of a Madman.
Die Diary of a Madman. Und das sind beides unglaublich gute Platten. Danach ist er, wie gesagt, haben wir auch schon mal besprochen, hat diesen tragischen Tod gehabt, weil er bei so einem Roadie oder so einem Typen mitgeflogen ist und dann auch noch in der Nähe vom Tourbus abgestürzt ist. Ganz großer Verlust gewesen, hat Ozzy Osbourne damals noch mehr in die Drogensucht gestürzt, hat ihn wirklich ganz schön gekostet, was gekostet. Er hat dann in Jack E. Lee einen sehr guten, adäquaten Ersatz gefunden, mit dem er zusammen Bark at the Moon und The Ultimate Sin aufgenommen hat, bis dann schließlich Zakk Wylde kam, der immer noch, nee, nicht mehr aktuelle, der jetzt zwischen mit Pantera auf Tour ist, den ich ja auch abgöttisch geliebt habe. Vor allem in seinen jungen Jahren hat er ganz doll an Randy Rhoads erinnert. Kommen wir trotzdem jetzt zu meinem Platz 5. Mhm. Es ist einer, sag ich mal, der Erfinder des Heavy Metals. Er ist nicht der schnellste, nicht der filigranste, aber seine Riffs, also haben einfach Musikgeschichte geschrieben und er ist auch für mich so der Mitbegründer des Heavy Metals. Deswegen Tony Iommi von Black Sabbath ist bei mir mein Platz 5. Ein Gitarrist, der auch wie, schon mal, guck mal, da schließt sich der Kreis, mit Ozzy Osbourne zusammengearbeitet hat und bei Black Sabbath, wo Ozzy ja lange bis 79 Sänger war, bevor sie ihn rausgeschmissen haben. Eine Ikone. Dazu kommt noch, dass er bei einem Unfall, glaube ich, in
mit
seiner Jugend
Arbeitsunfall in der Blechfabrik, 2 Fingerkuppen verloren
hat. An der Griffhand. an der Griff fand und sich dadurch selber erstmal etwas, so eine Art Fingerkuppen angefertigt hat aus Plastik, die er, glaube ich, heute immer noch benutzt. Ich glaube, inzwischen ist es ein bisschen professioneller. Absolute Ikone. Leider auch irgendwann von Krebserkrankung wurde bekannt gegeben. Ich hoffe, er hat sie im Griff. Wirklich eine Ikone, vor allem noch menschlich ein sehr zurückgezogener, smarter Mann, der Musikgeschichte
geschrieben hat. Wäre ganz ehrlich mein Platz 2. Also ich bin auch überrascht, dass er erst bei dir auf Platz 5 ist. Bei mir auf Platz 4.
Auch wenn er der Erfinder ist, gibt es technisch inzwischen viel krassere Leute. Aber ich mach mal weiter mit deinem Platz 4.
Mein Platz 4 ist natürlich Ritchie Blackmore von Deep Purple und Rainbow.
Von Deep Purple.
Natürlich. Als erster Gitarrist, Metal-Gitarrist hat er Rock und klassische Musik vermischt. Legendäre Riffs, Smoke on the Water, Burn, Highway Star. Und einer der schnellsten Gitarristen, als er bei Deep Purple in den 70ern gespielt hat. Deswegen bei mir auf Platz 4 Ritchie Blackmore, natürlich. Klar.
Ja, ist auch eine Ikone. Ich habe mich so ein bisschen...
Er hat nur einen Fuß gehabt. Also der hat komplett alles nur Ritchie auf einen Blackmore. Fuß. Hat einen Fuß nur gehabt. Und ist bei einem tragischen Unfall in eine Bassdrum geraten und ist dann auf der Bühne, okay, hat den Fuß verloren. Und deswegen hat er nur einen Fuß gehabt. Aber das macht seinen Stil aus.
Richtige Metal-Fans mögen das nicht, wenn man seine ihre Helden, wenn man so schlechte Gags
spielt. Entschuldigung.
Aber alle auf meiner. Du kannst hier immer überall, ne? Kannst du hier mit deinem ironischen
Satirikerkrankung. Du hast über Depressionen lustig gemacht, hab ich doch genau gehört.
Ja, letztes Mal. Aber wenn Metal ist, dann ist Ironie freie Zone, Jan, okay?
Weil
das Einzige, wo wir beide mal true sein können. Das erwarte ich auch von dir, True
Metal. Wenn ich eine Sache denke, wenn ich Bilder von Metal-Bands sehe, dann. Das ist keine Ironie, hier ist Spaß verboten, wenn ich diese
Zeit. Ja, ist Spaß verboten, okay? Ich möchte auch, dass du wenigstens das mit Respekt. Das ist ja, das ist der einzige Teil der Sendung, finde ich, wo wir mal ganz kurz wirklich die Hosen runterlassen können. Mein Platz 4, Michael Schenker, der legendäre Gitarrist, der Bruder von Rudolf Schenker, hat bei den Scorpions Love Drive gespielt, nur 2 Platten, allerdings mit 17 schon ein absolutes, unglaubliches Talent gewesen. Die Technik, die er beherrscht, weiß ich nicht genau, wie sie heißt, aber es sieht so aus, als wenn er seine Finger kaum bewegt. Und trotzdem spielt er ultra krasse, ultra schnelle Sachen. UFO, seine Band gewesen, bevor er dann Michael Schenker Group gegründet hat. Ein Mann, der geplagt war auch von Drogensucht und von Ups and Downs. Es gibt Auftritte von ihm, da spielt er vor 200 Leuten. Es gibt Auftritte, da spielt er vor 20.000 Menschen. Immer wieder, trotzdem gibt es ein ganz tolles Video von Kirk Hammett, dem Gitarristen von Metallica. Dessen großes Vorbild er auch ist. Und die treffen sich, jammen zusammen und du siehst die Begeisterung in Kirk Hammetts Gesicht, wie er Michael Schenker sieht. Und Michael Schenker ist wirklich, Michael Schenker ist wirklich ein ganz besonderer, absolut Freak. In seiner Hochphase, glaube ich, seiner wildesten Hochphase, kenne ich von einem Tourmanager die Geschichte, dass er zu seinem Tourmanager gesagt hat, dass er geglaubt hat, dass 2 aus seiner Band ihn betrügen und irgendwie hinter seinem Rücken irgendwas planen.
Mit anderen Leuten Musik machen oder was.
Und während er es dem Manager gesagt hat, hat er gesagt, scheiße, jetzt habe ich es dir erzählt, jetzt weißt du es auch, jetzt muss ich dich auch feuern. Und dann hat er den Manager auch noch gefeuert, irgendwie so eine irre Geschichte. Aber über all diese Musiker gibt es irre Geschichten und das soll auch jetzt gar nicht im Mittelpunkt stehen, sondern die filigrane Gitarrenkunst von Michael Schenker, mein Platz 4.
Mein Platz 3 der großen 5 Metal-Gitarristen hier bei Metal am Mittwoch ist Dimebag Darrell von Pantera.
Ja!
Unglaubliche Technik beim Bending und Vibrato, unglaublicher brachialer Groove, ein Blues-Feeling, das ihn von vielen anderen Metal-Gitarristen einfach unterscheidet. 2004 von einem Fan auf der Bühne erschossen
worden. Was ihn leider unterscheidet von allen Gitarristen ist, dass er von der Bühne geschossen wurde.
Ja, wollte ich gerade sagen. War ein großer Fan von Eddie Van Halen und ist zusammen mit dessen originaler schwarz-gelber Van Halen 2 Gitarre beerdigt worden. Und Eddie Van Halen ist, glaube ich, sogar bei seiner Beerdigung erschienen und hat das Instrument in seinen Sarg gelegt oder auf den Sarg gelegt. Also hast du auch schon mal erzählt, diese Geschichte, dass er 2004 von der Bühne oder auf der Bühne erschossen wurde.
Damage Plan, das war die Nachfolgeband von Pantera, genau. Ja. Gibt es ein langes Video mit dem Polizisten zufällig. Es war eine Schießerei. Pantera hatten sich aufgelöst. Ein manischer Fan, der unter auch so geistige Störung, also psychische Störung hatte, sorry. Der hat sich dann irgendwie, hat erkoren, ihn zu erschießen, hat eine Pistole mitgenommen, hat ihn auf der Bühne beim ersten Lied erschossen. Zufälligerweise war ein Police Officer im Publikum.
Von The Police oder Polizei?
Polizei. Und der ist dann zu seinem Wagen gerannt, hat das Gewehr rausgeholt, ist auf die Bühne gelaufen und hat dann, der hat auch noch den Roadie von, der vorher wurde, der Roadie wurde auch noch erschossen von diesem Amokläufer, das Amokschützen, sage ich jetzt mal. Ganz, ganz, ganz schreckliche Sache gewesen. Ein paar Jahre später ist Vinnie Paul, sein Bruder, auch noch gestorben. Und ganz tragische Geschichte, wirklich ein unfassbar sympathischer,
aber auf
geiler
Platz drei,
Typ gewesen.
Er ist auf Platz 3 der All-Time-Favorite-Metal-Gitarristen auf meiner Top-5-Liste.
Das finde ich sehr, sehr schön. Mein Platz 3 ist irgendwie Malmsteen. Ein Gitarrist, der wahrscheinlich zu den absolut Größten gehört, der klassisch auch so viel drauf hat und technisch. Ich habe ihn mal 1992 gesehen. Da war der, glaube ich, ich sag's jetzt einfach mal so, berauscht von illegalen Substanzen.
Was denn?
Und hat beim Soundcheck nicht gemerkt, das ist eine legendäre Geschichte, beim Soundcheck nicht gemerkt, dass es Soundcheck ist und gar nicht Bühnenshow und hat schon die Plexe ins Publikum geworfen und war wirklich so neben der Spur.
War keiner da.
Nein, es war Soundcheck, die Halle war leer und er wurde auf die Bühne so wirklich gebracht und der war, glaube ich, so, Alter, ich möchte nicht zu, es gibt ja, das finde ich ja immer ganz schlimm auf YouTube, bei allen Leuten, die extrem labern oder irgendwie was ist, schreibt immer einer und da, Alter, er muss so viel Kokain genommen haben, deswegen will ich mich nicht unbedingt, auch bei dir, auch bei mir, gehst bei allen möglichen Videos,
schwöre ich auf alles, in meinem ganzen, ich Bier, guck mal, Bier, seit 3 Jahren mein einziger Drogenfall.
Und ich kann auch schwören, dass Jan noch nie gekokst hat, wirklich. Das würde ich eher schwören als alles andere.
Obwohl ich eine super Disposition hätte, allein von der Nase her. Was meinst du, da könnte ich so einen halben Überseecontainer da reinstecken in die Nase. Ja. Aber es ist nicht,
Aber für dich würde ich auch meine Hand ins Feuer legen.
Gut, das freut mich.
Okay, und auf alle Fälle hat irgendwie Malmsteen dort jedenfalls beim Soundcheck diese Plex in die Halle geworfen. Danach hat der Tourmanager wieder die aufgesammelt und wieder angeklebt. Das war total erbärmlich. Aber es gibt Aufnahmen von diesem Mann, die sind wirklich unbeschreiblich. Also vor allem, dass der auch so Bach und solche Sachen auf der Gitarre nachspielt. Ne? Also wenn er will, das ist ein absolutes, also ein richtiger Alpha-Typ, ne, an der Gitarre. Aber ich habe ihn 2-mal live sehen dürfen. Einmal da halt war neben der Spur und es war trotzdem absolut mega geil. Irgendwie Malmsteen die Nummer 3.
Was ist bei dir die Nummer 3?
Achso,
ich bin dran mit Nummer 2. Ist bei mir Tony Iommi, deswegen haben wir gerade schon gehabt, das war deine Nummer 5, deswegen skippen wir es. Bist du dran mit Nummer 2?
Meine Nummer 2, ja?
Jetzt kommt's.
Ist eigentlich deine Nummer 1, deswegen weiß ich, dass es deine Nummer 1
ist. Du weißt gar nicht, was meine Nummer 1 ist, das weißt du gar nicht.
Ich weiß, dass es deine Nummer 1 ist.
Nee, weißt du nicht.
Also wer, ganz ehrlich, nur ein Idiot würde wahrscheinlich nicht sagen, außer ich habe einen Grund, warum er bei mir nur auf 2 ist. Aber eigentlich gehört er auf 1 und das ist natürlich Eddie Van Halen, den du schon irgendwann gesagt hast, der meiner Meinung nach beste jemals lebende Gitarrist, weil das einfach, sorry, wenn ich das sage, also irgendwann hat sich die Menschheit auf ein paar Sachen geeinigt, ja? Zum Beispiel darauf, dass die Erde eine Kugel ist. Das wissen wir inzwischen. Und dass Eddie Van Halen der beste lebende Gitarrist war, der jemals diesen Planeten nach oder mit Jimi Hendrix zusammen betreten hat. Ein Mann, der das Gitarrespielen auf ein ganz anderes Level gebracht hat. Du kannst gerne ein bisschen was dazu erzählen.
Er hat die Welt verändert, die Art des Gitarrenspiels, wie Gitarristen das Instrument einsetzen, hat Gitarrenleads auf ein neues Niveau gebracht, ein unglaublicher Live-Performer, ein absoluter Pionier, hat das beidhändige Fingertapping erfunden, hat zum Beispiel eine Bohrmaschine für das Riff von Poundcake benutzt, hat verschiedene Patente auf Gitarrenteile, weil er auch ein Techniker war, ein Ingenieur war, ne? Und auch wenn er Jump geschrieben hat, gehörte allein wegen Running with the Devil and The Cradle Will Rock oder Mean Streets, Unchained, DOA und vielen anderen Songs einfach an die Spitze der Liste. Ist bei mir auf Platz 1.
Ist der beste Gitarrist
Warum
gewesen.
Ist er bei dir nur auf Platz 2?
Meine erste musikalische Liebe war ein irischer Metal-Gitarrist.
Paddy Kelly oder was?
Nee, ich kann mich noch genau dran erinnern. Du wirst den Namen wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob du ihn überhaupt kennst. Ich war mal wieder alleine zu Hause, weil meine Eltern abends in die Kneipe gegangen sind und ich habe Fernsehen geguckt. Und es gab Hard and Heavy mit Annette Hopfenmüller, es war 1985. Und ich guckte den Fernseher und es lief ein Video, Out in the Fields, mit Phil Lynott, dem Sänger von Thin Lizzy, und einem irischen Gitarristen namens Gary Moore. Und ich habe dieses Lied, was über ein Antikriegslied ist, über den Nordirland-Konflikt handelt, auch mit dem Video so bebildert ist, mit Geschichten, also mit so Fotos aus, und so, hat mich so getoucht, dass ich danach alles über Gary Moore haben wollte. Falls ihr irgendeine alte Klassenkameraden oder Leute, die mich kennen, noch als Jugendlicher zwischen 12 und 16, die wissen alle, dass ich jeden mit Gary Moore genervt habe. genervt habe. Ich habe mir alles gekauft, mein gesamtes Taschengeld für Gary Moore Platten. Over the Hills and Far Away war der nächste Song. Es war nämlich die irische Phase, 87. Wild Frontier, sein Album, nachdem Phil Lynott ist gestorben damals, Überdosis Drogen, leider. Auch ein ultra begnadeter Thin Lizzy Sänger, einer der geilsten Sänger überhaupt gewesen und auch eine der besten Bands aus Irland. Und Gary Moore habe ich alles gehabt. Und 1989 hat er sich entschieden, dem Metal den Rücken zu kehren. Nach seiner letzten Metal-Platte After the War ist ihm nichts mehr eingefallen und er hat mit Blues angefangen. Die Blues-Phase war dann noch viel, Still Got the Blues war so der große Hit von ihm, den er hatte, und das hat ihm nochmal auf ein ganz anderes Level. Ich habe in beiden Phasen ihn live gesehen. Einmal in der Sporthalle zur After the War Tour und 1,5 Jahre später im CCH zur ersten Still Got the Blues Tour, und er hat wirklich seinen ganzen Stil geändert. Aber diese Metal-Zeit mit Platten wie Victims of the Future, mit also all diesen Sachen, das ist für mich der beste Gitarrist. Wahrscheinlich ist Eddie Van Halen technisch noch besser und innovativer gewesen, aber ich habe so viel Liebe für Gary Moore, der inzwischen leider auch schon verstorben ist, was ich unheimlich traurig finde. Ich besitze noch alles von dem von früher, australischen
Pressungen. Ich wollte gerade fragen, du hast wahrscheinlich einen ganzen Keller voll mit Sachen von Gary Moore. Kann man vielleicht verraten? Ich weiß, dass du, wenn du Sachen sammelst, dass du die nie wieder hergibst. Hast du nicht irgendwelche Lagerräume sogar, wo du den ganzen Scheiß unterstellst? Weil auch diese ganzen blauen Kläuse, die du hast zum Beispiel.
Ich habe einen Freund, einen Freund in Hamburg, bei dem in der Garage, da ist die Mutter gestorben und er hat das Haus geerbt und da stehen ganz viele Sachen auch noch von mir drin. Eine Glasvitrine und sowas. Also ich habe wirklich sehr viele Sachen verteilt. Aber auf alle Fälle, Gary Moore ist meine Nummer eins und ich würde jetzt gerne auf unsere Heavy Metal Liste ein paar Songs tun. Und zwar von Ain't Talk About Love von Van Halen würde ich gerne draufpacken, weil das ist so ein ikonisches Riff von Eddie Van Halen, was er da spielt. Dann von Gary Moore, Over the Hills and Far Away. Dann von Black Sabbath packen wir mal drauf, Warpigs und
Warpigs im Sinne von Kriegsbilder oder Kriegsschweine?
Kriegsschweine, ganz legendärer Song von Black Sabbath. Okay. Und dann packen wir noch rauf von von Michael Schenker, von UFO, Can You Roll Her? Can You Roll Her? Das Gitarrensolo ist unglaublich, was er da spielt. Was er da in 30 Sekunden oder 45 Sekunden runterballert, Michael Schenker, unfassbar. Den Rest könnt ihr euch selber zurechtspielen.
Ich packe so auf die Liste Songs noch ganz kurz von Supertramp, The Logical Song, finde ich einfach einen geilen Song. Dann hätte ich gerne noch auf die Liste.
Aber nicht auf die Metal-Liste jetzt, sondern auf die normale.
Es gibt eine Metal-Liste? Gibt eine Metal-Liste?
Dicker, Metal am Mittwoch.
Du hast eine Metal-Liste gemacht?
Wir haben eine eigene Metal-Liste, Metal am Mittwoch.
Aber immer wenn der Metal am Mittwoch-Jingle kommt, höre ich nicht mehr zu bei Fest und Flauschig. Das weiß ich doch nicht.
Das ist hier ein großer Teil unseres. Mach nicht deine eigene Arbeit hier jetzt schlecht. Stimmt.
Nur weil du ich ziehe das zurück, dann kommt das auf die Fidi und Bumsi-Playlist, damit die auch ein bisschen wächst in dieser Woche. Außerdem Kids in meinem Alter Teil 2. Einfach weil es ein geiler Text ist.
Hast du, glaube ich, auch schon.
Habe ich schon drauf gemacht. Dann ziehe ich das wieder zurück. Das war auf jeden Fall eine weitere Top-5-Liste. Ich muss sagen, ich bin erstaunt, wie gut vorbereitet ich jedes Mal bin auf diese Top-5-Listen.
Mir ist das egal, ob dir das jemand vorsagt. Hauptsache, ich kann über meinen Metal-Scheiß labern. Mir macht das schon genug Spaß.
Das war Metal am Mittwoch mit lieben Grüßen von...
Hi, this is Jeff Tate and you're listening to Metal am Mittwoch with Jan Böhmermann and Olli Schulz.
Metal am Mittwoch mit Jan und Olli. Hard Rock, Heavy Metal, Speed Metal, Thrash Metal, Power Metal, Black Metal, Doom Metal, Gangster Metal, Metal.
Yes.
Jetzt haben wir gar keine Zeit mehr über das. Ich habe am Wochenende, am Samstag, das Adventsfest der 100.000 Arschgesichter geguckt mit Florian Silbereisen. Es war wirklich wie eine Veranstaltung der.
Scheiße. Einmal im Jahr Wetten, das reicht. Also hat jetzt gereicht. Weißt du, wo ich gerne gewesen wäre, Jan?
Nee, wo denn?
Ich wäre gerne bei Madonna auf dem Konzert gewesen. Ich habe so Leute gesehen, die da waren und irgendwie, ich habe immer noch eine ganz große Liebe für Madonna.
Ich sah das ganz gut aus. Wobei ich finde irgendwie den Namen Mercedes-Benz Arena, es ist so ein Upturner. Es ist irgendwie, ich weiß nicht, warum ich mich das so, was so irgendwie Billo wird.
In den USA heißen die alles so. Das ist die American Express Arena und so. Als ich da bei diesen, ich war doch bei der Rock'n'Roll Hall of Fame Verleihung, ne? Und da ist mir aufgefallen, da gibt es immer für Leute, die hier American Express Karten haben, da noch eine Vergünstigung. Da gibt's extra Suiten, da kommst du nur rein. Da gibt's so Barclays Area und das ist alles über die Versicherung. Das finde ich so einen kompletten Abfuck, dass du da so wirklich inzwischen wie so neue Hierarchien hast, wo du da bevorzugt wirst, wenn du du das Geld
aber
hast.
Aber das ist doch mittlerweile überall so. Im Stadion, im Rhein-Energie-Stadion gibt's ja auch, oder im Vonovia-Stadion in Bremen gibt's ja auch überall günstigere Logen, wenn du da irgendwie zu irgendwelchen Firmen dazugehörst. Das ist doch überall so. Auch in Veranstaltungshallen.
Ja, okay, ist doch überall so. Ich bin da zu wenig drin, Jan.
Olli, wir hören uns am Sonntag wieder bei der großen Sonntagsausgabe von Fest und Flauschig. Auf festundflauschig.betterplace.org kann gespendet werden. Und dann sehen wir uns alle am 16.12. im Livestream. Der ist für alle frei empfangbar. Und man kann ihn sogar, glaube ich, noch 24 Stunden im Videostream nachgucken. Ich glaube nicht ewig, weil irgendwann kommt der Podcast dann raus bei Spotify. Aber es gibt so eine gewisse Zeit, kann man sich das Live-Video vom nächsten Samstag, also nicht nächsten, sondern übernächsten Samstag, auch nochmal anschauen, wenn wir da zwischen den Sauriern sitzen. Ich nehme mir so einen Oberschenkelknochen mit. So ein Ries einfach.
Oh ja, geil, lass uns bei den Knochen mitnehmen.
Klauen Knochen.
Das war's für diesen kleinen Mittwoch. Also die kleine Mittwochssendung.
Ja, klein. Kalenderwoche 49 haben wir übrigens.
Klein.
Ich habe eine Kollegin gehabt, die hat mal bei einer Preisverleihung einen Trüffel geklaut.
Wegen ganzen Trüffel?
Ja, einfach, die war da irgendwie im Buffet und dann war der Koch irgendwie, war scheiße und so. War eine schlechte Stimme, hat sie einen Trüffel genommen, in die Tasche gesteckt, geklaut. Trüffel geklaut.
Ein Hund kam in die Küche
und stahl dem Koch
ein Ei.
Der Koch
den Löffel
und schlug den Hund zu Brei.
Ja, da kamen viele Hunde und standen an seinem Grab, bauten ihn ein Denkmal, auf den geschrieben stand.
Dann ging es immer so weiter.
Ein Hund kam in
die. Ja, liebe Programmiergurus, das nennt man eine sogenannte Kreisfunktion. Das geht immer wieder von vorne los. Wie fest und flauschig. Wir fangen immer wieder von vorne an, aber irgendwie ist jedes Mal auch ein bisschen neu. Also immer was passiert auch in der Zwischenzeit. Wie die Erde sich immer dreht um die Sonne.
Ihr liegt gerade mit eurem Liebsten, eurer Liebsten oder mit irgendjemand im Bett. Ihr kuschelt jetzt noch ein bisschen. Das war's diese Woche mit Podcast für euch. Jetzt ausmachen, ein bisschen hier schön die Chill-Out-Mucke, die Chill-Out-Spotify-Playlist anmachen und weiter kuscheln. Wir hören uns am Sonntag wieder.
Am Sonntag sind wir wieder für euch da und dann werden wir richtig Geschichten erzählen. Da könnt ihr euch drauf gefasst machen. Das wird krass, Alter. Bis Sonntag. Tschüss, Leute. Ciao.